Sicht der Dinge. Und wie siehst du das? Wir sind Julia und Katharina. Wir wollen manchmal diskutieren, selten provozieren und immer die Sicht der unterschiedlichsten Leute dieser Welt kennenlernen. Dazu sprechen wir über Themen aus verschiedenen Blickwinkeln, mit Gästen über ihre Sicht der Dinge und mit euch über diese Themen. Und heute haben wir Melina zu Gast. Schön, dass du da bist. Magst du dich einmal kurz vorstellen?
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich ganz doll, bei euch beiden zu sein heute. Und mein Name ist Melina Hildebrand. Ich bin 33 Jahre alt, komme gebürtig aus Düsseldorf, lebe aber schon seit 13 Jahren in Minden. Das ist bei Bielefeld, wem das was sagt.
Ich komme auch aus Westfalen.
Ja, genau. Und ich lebe seit 13 Jahren jetzt in Minden. Ich bin Eventplanerin und Rednerin für besondere Anlässe wie Hochzeiten und Trauerfeiern. Und ich habe eine Tochter, die ist 11. Ich habe einen Mann, der ist ein bisschen älter als ich. wir haben geheiratet 2017 und ja, wir leben glücklich und zufrieden hier in unserem Häuschen.
Ja. Das ist sehr cool. Ja. Wir wollen heute ein bisschen mit dir darüber sprechen, wie das denn so ist, als Mama selbstständig zu sein und sein eigenes Unternehmen zu führen. Und um unsere Hörer, also euch alle so ein bisschen mit reinzunehmen, habe ich mal so ein bisschen geguckt, also überhaupt, wie das so in Deutschland aussieht. Berufstätige Mütter sind ungefähr 73,9% in Deutschland, Männer 92,4%, also das ist schon eine große Differenz, wer zu Hause bleibt und wer arbeitet. Und von den Frauen ganz allgemein sind ungefähr 40% im Jahr 2018 selbstständig gewesen. Und Mütter sind ungefähr bei 41,9% selbstständig gewesen. Das sind ungefähr 460.000 Frauen oder Mütter, die ein eigenes kleines Unternehmen haben, wozu ja auch du zählst mit deiner Eventplanung. Meine erste Frage wäre, wann hattest du eigentlich so die Idee für dein Unternehmen und wie lange hat es dann von der Idee zur Umsetzung gedauert?
Das ist eine echt spannende Frage, weil ich wusste, ich komme aus einer, also mein Vater war immer selbstständig, also ich kann mich auch an die Zeit erinnern, wo er angestellt war, aber der war schon immer ein auf dem aufstrebenden Ast und wollte eigentlich immer auf eigenen Füßen stehen, hatte auch ganz viele Ideen und Geschäftsmodelle im Laufe seines Lebens. Und ich glaube, daher rührt das auch, dass ich von Anfang an eigentlich wusste, dass das für mich auch mein Weg sein wird eines Tages. Ich wusste nur nicht wann und ich wusste auch nicht genau was. Aber im Laufe seines Lebens merkt man ja, was so seine Stärken sind und was man halt auch gerne macht. Ich komme ja ursprünglich aus der IT und habe da im Vertrieb gearbeitet und Computer und Notebooks verkauft am Telefon. Und das war auch alles ganz spannend und hat mir aber so den Weg geebnet für mein Business jetzt. Also viele Dinge, die ich einfach auch wissen muss. Genau, und 2016, also auf Hochzeiten fand ich schon immer toll. Das war immer mein Lieblingsthema, Hochzeiten und Gestalten und Organisieren und so weiter und so fort. Und 2016 wurde das dann schon recht klar, was ich will, dass ich mich in der Hochzeitsbranche selbstständig machen will. Und von der Idee zur Umsetzung hat das genau einen Tag gedauert. Also ich habe sofort die Idee im Kopf gehabt, wie mein Unternehmen heißen soll. Und habe mich einen ganzen Tag dran gesetzt, die Homepage, gut, natürlich, das hat da ein bisschen gedauert, ne, die Homepage aufzusetzen und so, aber von der Idee zur Umsetzung sofort. Ich habe am selben Tag mein Logo entworfen und ja, habe einfach angefangen. Einfach, ich bin halt auch ein Macher. Ich mache dann einfach und dann habe ich nur dieses Ziel vor Augen und das ging also recht, recht schnell, ja.
Ja, voll krass, weil wenn man sich dann auch die ganzen Dinge anguckt, was man so wissen muss als Unternehmer, Freiberufler, Selbstständiger, was da ja auch Steuern, Versicherungen, also dieser ganze Kram, der da auch mit zukommt, also dann einfach so sich so ins kalte Wasser zu stürzen und einfach loszulegen, also total beeindruckend auf jeden Fall.
Ja, also alle würden sagen, typisch Melina, wer mich kennt, weil ich mache eigentlich wenig und plane das wirklich vorher. Wenn ich so einen Impuls habe, dann setze ich das um und denke danach drüber nach. Mach demnach auch viele Fehler, weil ich mich überhaupt nicht darauf vorbereitet habe. Ich mache das dann einfach und das ist so Learning by Doing und mache das dann und wachse dann so mit der Zeit und korrigiere meine Fehler und lese mich dann erst hinein, wenn ich es dann auch wirklich brauchte. Also im ersten Jahr brauchte ich auch keine Umsatzsteuer zum Beispiel zahlen, also hier Mehrwertsteuer zahlen, weil als Kleinunternehmen bist du ja erstmal noch Mehrwertsteuer befreit und so weiter. Also ich habe mich schon so ein bisschen reingelesen, aber ja, ich habe einfach gemacht, ne? Flyer entworfen, die sahen so grottig aus und ich wollte ja noch kein Geld ausgeben und da habe ich das einfach mit einem Drucker ausgedruckt auf so einem ganz normalen weißen Papier, ne? Und meine erste Hochzeitsmesse, ich habe im August gegründet und die erste Hochzeitsmesse war im November und mein Stand war total grottig, ne? Also es sah richtig scheiße aus, ne? Aber war mir egal. Ich stand halt dann da, ne? Ja.
Aber für so eine Messe braucht man auch, ne? Also vor der Messe ist nach der Messe.
Ja,
genau. Da braucht man auch mindestens ein Jahr Vorlauf. Also Respekt, dass du hingegangen bist und das einfach gemacht hast. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde gerade diese Hauruck-Menschen, so wie Larissa es in Folge 3 so schön gesagt hat, richtig cool. Einfach Hauruck machen.
Ja.
Ja, mega. Ja, meine Frage an dich ist einfach, wie schaffst du das? Wie schaffst du das, alles unter einen Hut zu kriegen?
Mit Kind meinst du jetzt, so als Mutter? Manchmal frage ich mich das auch, aber ich glaube, ich bin ein sehr belastbarer Mensch. Ich bin auch so ein Mensch, ich habe einen Fehler, also ich habe mehrere Fehler, aber einen, der mich speziell aufregt. Das ist, ich laste mir immer sehr viel auf und am Ende des Tages beschwere ich mich dann darüber, weil es einfach dann doch zu viel ist. Kennt ihr das, wenn man To-Do-Listen schreibt und dann fällt einem das noch ein und das noch ein und statt realistisch darauf zu gucken, denkt man, ja, das schaffe ich noch alles und am Ende des Tages denkt man, das hätte ich niemals schaffen können. Der Tag hat nur 24 Stunden.
Auf jeden Fall. Also da bin ich auch komplett der Typ. Ich habe auch so eine mega Notizbuchsammlung eben für diese ganzen To-Do-Listen und habe überall Klebezettel und was nicht alles, was ich alles machen möchte und kann und tue. Ja. Und dann doch immer nur die Hälfte davon irgendwie geschafft habe.
Schrecklich, ne? Ja, aber das ist, glaube ich, auch eine Eigenart, die ich mir nicht abgewöhnen kann. Aber die Einsicht ist da. Mal gucken. ich habe auch, muss ich dazu sagen, einen schweren Start eigentlich mit meiner Tochter gehabt, weil ich mitten in der Ausbildung schwanger geworden bin damals. Das war nicht geplant. Sie war auf einmal da, der Test war positiv und habe ich gedacht, okay, gerade angefangen meine Ausbildung und habe gedacht, was machst du jetzt? Für mich war eigentlich relativ schnell klar, ich möchte auf jeden Fall dazu stehen, ich möchte mein Kind behalten. Für mich war eigentlich das Thema Abtreibung nie ein Thema. Klar, man hat überlegt, ist das jetzt die richtige Zeit, aber ich hätte mir das niemals verziehen, wenn ich das auch so dann, wenn ich das so abgebrochen hätte. Deswegen habe ich gedacht, ich ziehe das durch und ich bereite mich wirklich auch auf den Tag X vor, wenn ich weiß, weil ich wollte unbedingt die Ausbildung auch zu Ende machen. Das stand für mich fest. Ich habe gedacht, ich bin Vorbild. Mein Partner hat damals zwar ganz gut verdient, der Vater meiner Tochter, allerdings hat der sehr viele Schulden gehabt. Also der hat wirklich nicht wirklich viel Geld beisteuern können. Der hätte mich nicht durchziehen können, das wäre einfach nicht gegangen. Und deswegen habe ich gedacht, wie machst du das jetzt, wenn das Kind da ist? Wie willst du weiterarbeiten? Ich hatte einen ganz tollen Chef, muss ich dazu sagen. Ich bin zu ihm ins Büro, ganz kleinlaut. Ich war ja gerade 21. Gesagt, hey du, ich bin schwanger. Und er, das ist also auch der Einzige, der erstmal gesagt hat, herzlichen Glückwunsch, weil viele gedacht haben, oh Gott, in der Ausbildung und wie kannst du nur? Und von außen kam sehr viel Druck, muss ich dazu sagen. Der Einzige, der wirklich so richtig gefreut hat, war mein Chef. So richtig auch ehrliche Freude, so hey, toll, Kinder sind toll und du schaffst das. Und er hat mich dann auch gefragt, wie ich das machen möchte. Also er hat mir ja dann auch den Freiraum gegeben, zu entscheiden, wie ich jetzt damit verfahre. Und da ich Abitur hatte, konnte ich laut IHK meine Ausbildung verkürzen stundenweise. Das heißt, ich musste nicht jeden Tag bis 17 Uhr arbeiten, sondern bis, ich weiß gar nicht, was es war, 14.30 Uhr, 15 Uhr. Also manche verkürzen ja auch mal ein halbes Jahr zum Beispiel.
Ja, ich habe auch meine Ausbildung sogar um ein ganzes Jahr verkürzt, weil da auch mit den Noten das so geklappt hat und so.
Genau. Genau. Und deswegen hat die IHK gesagt, ich kann es halt stundenweise verkürzen. Und ich sagte, okay, da sind wir schon mal einen Schritt weiter. Ich habe mich natürlich vorbereitet auf das Gespräch mit meinem Chef und habe ihn natürlich dann direkt auch dargelegt, wie ich, weil ich wollte ihm dann auch eine Lösung bieten und nicht rumdameln und so. Und dann hat gesagt, ja, du machst das schon, ne? Dann habe ich halt meinen Mutterschutz genommen, ne? Die, ich weiß gar nicht, was es war, einen Monat vorher und zwei Monate nachher oder so, nach der Geburt. Und dann bin ich auch wieder voll eingestiegen und bin dann bis, ich glaube, 15 Uhr war das. Damals bin ich dann halt arbeiten gegangen. War aber natürlich die Frage, wo lässt du das Kind? Mein Partner war arbeiten. Meine Familie alle in Düsseldorf, ich in Minden. Das sind ja auch über 200 Kilometer Entfernung. Die Familie von meinem damaligen Freund, Partner halt auch alle berufstätig. Wie machst du das? Da muss man halt dann kreativ werden. Und dann habe ich mir private Kindertagesstätten angeguckt. Wie nennt man Tagesmütter habe ich mir auch angeguckt, aber ich wollte halt schon, dass die sich irgendwie gegenseitig auf die Finger gucken, also so eine einzelne Tagesmutter mit 5 Kindern, da hatte ich irgendwie kein gutes Gefühl, die machen bestimmt einen tollen Job, will ich nichts sagen, aber für mein Gefühl war es besser, das war so ein privater Kindergarten hier im Umkreis, war natürlich super teuer. Ich bin eigentlich nur arbeiten gegangen, um diesen Kindergarten zu bezahlen. Habe Gott sei Dank auch ein bisschen staatliche Unterstützung bekommen. Aber es wurde einem wirklich finanziell nicht leicht gemacht, die Ausbildung zu machen. Das muss man sagen. Vater Staat lässt alleinerziehend, oder alleinerziehend war ich ja nicht, aber Mütter auch hängen, die einfach sagen, ich will weiter Steuern zahlen. So, ne? Also es war schon hart, aber ich habe es durchgezogen. Deswegen hatte ich einen schweren Start mit meiner Tochter. Bin von da an auch immer arbeiten gegangen. Und bin sogar dann zum Schluss letztes Jahr dann auch zweigleisig gefahren. Ich habe ja 2016 gegründet, Evi Events, mein eigenes Gewerbe, und bin aber noch zweigleisig gefahren bis letztes Jahr April und habe beides noch gemacht, ne? Also mein Hauptjob IT, mein Nebenjob Evi Events und halt noch alles zu Hause, ne? Also das war, da bin ich echt am Stock gegangen. Deswegen irgendwann musste ich halt auch sagen, entscheide dich doch einfach mal für was Ruhigeres, obwohl privat oder selbstständig sein ist ja nicht unbedingt ruhiger. Aber zweigleisig fahren, ich konnte es einfach nicht mehr. Und ich bin auch meiner Tochter irgendwann nicht mehr gerecht geworden. Das ging einfach nicht mehr.
Da vielleicht auch anknüpfen an die Frage, wie schaffst du das? Also es wird ja immer noch, gibt es ja so ein Bild in der Gesellschaft, was berufstätige Mütter angeht und dann auch noch Unternehmerinnen mit Müttern, so nach dem Motto, man kann nicht beides sein, Unternehmerin und eine gute Mutter. Wie empfindest du das und wie gehst du damit auch um und hast du vielleicht auch Tipps für Frauen, die das deswegen vielleicht auch noch abschreckt, weil sie denken, oh, wenn ich jetzt mein Unternehmen gründe, kann ich meinem Kind nicht mehr gerecht werden? Also.
Ja, das ist tatsächlich so. Also du kannst nicht in allem 100% Präsenz zeigen. Das geht einfach nicht. Ich glaube, Kinder wachsen schnell damit auf, dass Eltern halt berufstätig sind. Das war sonst immer der Vater, lange Zeit, dass nur der Vater berufstätig war. Irgendwann kam das ja dann, dass die Mütter dann auch zum Lebensunterhalt beitragen mussten, wollten, was auch immer. Ich glaube, meine Tochter und so die Generation meiner Tochter wächst auf mit dem Wissen, dass Mütter berufstätig sind. Punkt. Also das, ich finde, es ist schon, es wird schon, mittlerweile hat sich das so gedreht, dass Mütter, die nicht arbeiten, nicht unbedingt verurteilt werden, aber schon beäugt werden, so warum ist das so, warum geht sie denn nicht arbeiten? Also das Empfinden habe ich, dass das eigentlich quasi Normalität. So dreht
dieses Bild.
Genau, dass dieses Weltbild sich dreht, so heutzutage müssen doch beide arbeiten gehen. Und sie muss nicht arbeiten gehen, weil der Mann bringt ja genug Geld nach Hause. Also ich kenne ja auch vor allem durch die Schulzeit jetzt von meiner Tochter, lernt man auch viele Eltern kennen und viele Familienbilder. Ist natürlich irgendwie überall auch unterschiedlich. Aber ich finde schon, dass das Normalität geworden ist und dass Kinder damit groß werden. Und dass, ich sage auch meiner Tochter immer, jeder hat seinen Job zu tun. Meine Tochter macht ihre Schule. Ich mache meine Arbeit, mein Mann macht seine Arbeit und am Ende treffen wir uns dann abends auf der Couch und sind dann einfach so für uns. Wir freuen uns dafür dann auf andere Momente, Urlaube, die wir machen. Ist halt auch einmal im Jahr versuchen wir uns dann 1-2 Wochen dann komplett für uns nur Zeit zu nehmen. Es ist natürlich schwer, da einen Dreh zu finden und alle zufriedenzustellen, aber das ist wirklich eine Gewohnheitssache. Ne? Und man darf natürlich das Kind nicht außer Acht lassen. Man muss schon sich die Zeit nehmen und dem Kind immer suggerieren, hey, ich bin da. Vor allem, wenn du Probleme hast, Sorgen und so. Ich glaube, das ist, hat viel mit Vertrauen zu tun. Man kann da sein, man kann aber auch nicht da sein. Gibt es ganz viele Eltern, wo ich es auch mitbekomme, dass die zwar zu Hause sind, aber dass die einfach dann auch nicht präsent sind. Deswegen, ja, das hat, glaube ich, was mit Qualität zu tun. Zeit mit der Familie zu verbringen und das wirklich dann, ja, der Qualität dann auch zu schenken dieser Zeit.
Ja, und dann, liebe Melina, hast du ja noch einen Podcast nebenbei, durch den wir uns coolerweise kennengelernt haben.
Ja.
Und dann stelle ich jetzt erneut diese Frage, wie schaffst du das?
Ach so, ja, keine Ahnung. Also es ist, weiß ich nicht. Also mir ist natürlich auch vor allem in der Hochzeitsbranche, man arbeitet viel auch natürlich mit unterschiedlichen Menschen auch zusammen, vielen anderen Dienstleistern, man schließt sich zusammen, hat kleine Projekte, macht hier dies und das und man merkt im Laufe der Zeit, wie belastbar oder wie unterschiedlich belastbar Menschen sind. Das ist wirklich krass, gerade auch aus dem privaten Kreis, gerade erst gesehen, da ist Kuddelmuddel, weil Renovierungsarbeiten sind im Esszimmer. Und es gibt Menschen, die gehen an sowas kaputt. Die stehen da mitten im Raum und fangen an zu heulen, weil Unordnung ist. Für mich total unverständlich, weil ich denke, meine Nervengrenze, die ist so hoch angesetzt, dass ich sage, ich kann jetzt wirklich nicht mehr. Also ich glaube, das hat etwas mit Belastbarkeit zu tun. Und ich bin einfach auch ein Mensch, ich mache viele Dinge, die mir Spaß machen. Deswegen belasten die mich auch gar nicht so sehr. Und dann mache ich die einfach. Und wenn ich abends jetzt noch mit euch hier sitze und habe aber schon 12-Stunden-Tag hinter mir, ich liebe das einfach, mich auszutauschen und die Dinge zu machen, die mir halt Spaß machen. Deswegen, ja, ich glaube, ich schaffe das einfach, weil ich vieles mit Spaß mache, ja. Mit Freude.
Ja, cool. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du da bist.
Ja, definitiv. Ja. Und Spaß ist, glaube ich, auch einfach mit ein wichtiger Punkt, der sich ja auch mittlerweile im Berufsleben einfach ändert. Also wenn ich so an meine Eltern oder auch an meine Großeltern denke, da ist echt viel noch so, Arbeit muss wehtun, sonst ist es keine Arbeit.
Ja.
Und da treffen wir ja auch manchmal so ein bisschen auf Unverständnis, wie kann das dein Job sein, wenn du Spaß daran hast, wenn du alles Mögliche noch nebenher machen kannst, wenn du nicht danach todmüde ins Bett fällst, was ja auch manchmal passiert, aber ja, ja, nicht so häufig, wie wenn man in einem Job arbeitet, durch den man sich so durchquälen muss, ne? Ja.
Ja, ja, damals lag halt Fokus wirklich auf Familie ernähren, Geld verdienen, egal wie, egal mit welchem Job. Heutzutage achten wir einfach mehr auf uns, auf unsere Bedürfnisse. Wie werden wir glücklich? Ich glaube nicht, wie werden wir Geld, wie verdienen wir am schnellsten Geld und am besten Geld für die Familie, sondern wie werden wir glücklich? Das ist so unser Lebensmotto oder das, ich sag mal, so unserer Generation, würde ich jetzt mal so sagen.
Ja. Ja, und das ist ja auch ein super cooler Punkt, denn ich habe mir tatsächlich den Familienreport von 2017 angeguckt und ich muss sagen, ich war doch positiv überrascht von den Menschen. Also ich bin ja sonst so ein Semi-Menschenfreund. Ich mag Menschen, wenn ich sie nicht zu oft sehen muss.
Verstehe ich.
Aber ich war echt positiv überrascht. Also das ist, falls es jemand von euch angucken möchte, der Familienreport vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und die haben einfach mal so ein bisschen dargestellt, wie wichtig Familie für uns eigentlich ist. Und es scheint oder es sieht echt in diesem Report wirklich so aus, als ob Familie einfach der Mittelpunkt für uns alle ist. Und ich glaube, das können auch viele von uns unterstreichen. Und ich war aber von den Zahlen doch etwas überrascht. Also 79% der Bevölkerung haben halt gesagt, dass Familie wirklich der wichtigste Lebensbereich ist. Und hingegen haben 10% gesagt, dass es der Freundeskreis ist. 6% haben gesagt, dass es der Beruf ist. Also es gibt noch Menschen, die für ihren Job leben. Und 4% haben gesagt, es ist Hobby und Interessen. Da war ich tatsächlich etwas überrascht, dass die Zahl doch ein bisschen klein ist. Ich habe es so empfunden, als ob die Menschen momentan eher ihre Interessen vertreten wollen. Aber logisch, dass die Familie vielleicht noch darüber steht, ne?
Ja, wobei ich da auch zum Beispiel beim Beruf, also ich glaube, manche Berufe kannst du auch gar nicht ausüben, wenn du nicht alles dafür aufopferst oder echt viel dafür gibst und alles andere dafür in den Hintergrund stellt. Also wenn ich da an Ärzte denke, die vielleicht auch für Ärzte ohne Grenzen unterwegs sind. Also die geben ja so viel auf, um diese Berufung irgendwie auszuüben. Und die Frage ist ja auch immer, was definiert man als Familie? Da haben wir auch schon eine Folge zu gemacht. Und dann ist das natürlich, also überhaupt soziale Kontakte, die einen auffangen, die einen dann ja auch wieder mit Energie versorgen, um so einen krassen Alltag, wie du ihn hast, mit 20.000 Projekten und Personen, die da versorgt werden müssen, irgendwie zu stemmen. Ne?
Ja. Ja, ich denke auch, dass, also ich sehe ganz viele Menschen, die einen ganz tollen Beruf haben, aber wenn es zu Hause einfach nicht klappt, einfach keiner ist, der auf einen wartet oder Stress in der Familie ist, mit Eltern oder so, da kann man noch so einen tollen Job haben. Irgendwie rückt das dann alles in den Hintergrund. Deswegen kann ich schon verstehen, dass das einfach so wertgeschätzt wird, weil ein Mensch ist bestrebt, nicht alleine zu sein. Ich glaube, man sucht immer seinesgleichen, man sucht immer jemanden, der einen liebt, der einen wertschätzt. Das findet man oft im Beruf ja nun mal nicht. Also da ist eigentlich ganz selten, dass man einen Beruf hat, wo man wirklich gewertschätzt wird für seine Arbeit und dann auch nur für die Arbeit und nicht für einen als Menschen. Und deswegen glaube ich, dass der Anker einfach immer die Familie sein wird.
Ja. Ich denke, man sucht ja auch immer jemanden, der sich irgendwie mit einem bisschen identifizieren kann. Gott, was für ein Wort, identifizieren, ja. So nochmal. Ja, ja. Und irgendwie einen auch versteht. Ne? Und die Familie ist ja nun mal das, was, sage ich mal, auch die Geschichte, die Vergangenheit, alles so ein bisschen mit einem erlebt hat und mit einem gemacht hat. Deswegen, viele Leute können das ja auch gar nicht verstehen, wenn sie nicht dabei waren. Ne? Das, denke ich, ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ja, was mich ein bisschen überrascht hat, 90% der Bevölkerung haben gesagt, sie haben Freude daran, Kinder beim Großwerden zu beobachten.
Süß. Ich finde das süß. Ja. So, ich bin davon immer ein bisschen geschockt, muss ich ehrlicherweise gestehen. So bei mir in der Familie, der Kleinste bei uns in der Familie ist jetzt gerade 12 und voll der coole Macker und so und überhaupt nicht mehr der kleine, süße Sunnyboy irgendwie. Das ist schon ein bisschen hart, das so mitzuerleben. Ich meine, wir haben das Glück, bei uns geht das nahtlos in die nächste Generation über. So, also wir haben auch immer noch welche in Windeln bei uns in der Familie, aber ich finde das immer so ein Herzschmerz.
Ja, finde ich auch. Also sehe ich tatsächlich auch so. Bei uns ist auch sehr, sehr krass, weil ich ja meine Geschwisterchen habe, die ich über alles liebe. Und der Älteste, den habe ich immer Berber genannt, ne? Ganz liebevoll mein Baby so. Und ja, Berber ist jetzt 13. Findet Berber nicht mehr so witzig, dass er so genannt wird. Er wird aber immer noch konsequent so weiter genannt. Ja, und die Kleinste, in Anführungszeichen, ist jetzt auch 7. Und das ist einfach so krass, weil die wachsen so schnell, dass es, ja. Wie hast du das bei deiner Tochter denn empfunden? Hast du das auch als schnell empfunden? Und hast du das Gefühl, du warst immer dabei? Oder hast du das Gefühl, okay, du hast da was verpasst?
Ja, also ich habe ganz, ganz, ganz viel das Gefühl, dass ich was verpasst habe. Dadurch, dass ich ja immer berufstätig war, vom ersten Atemzug meiner Tochter an. Ja, also ich würde auch jedem raten, wenn es geht, wie auch immer, sich einfach ein bisschen finanziell runterzuschrauben und einfach so 1-2 Jahre wirklich nur mit seinem Kind zu genießen. Das ist das, was ich so im Nachhinein wirklich bereue, weil ich ja unbedingt die Ausbildung durchziehen wollte. Ich hatte einfach Angst, dass ich dann den Anschluss nicht mehr finde. Ich hatte natürlich auch da Druck von außen, dass ich gedacht habe, mein Gott, nicht, dass die alle denken, ich will die Ausbildung nicht machen. Also so ganz viele Gedanken, die damit einhergehen. Und habe demnach sehr viel verpasst, ja, obwohl ich auch immer da war. Also wir haben uns dann immer getroffen zu Hause. Also ich habe sie ja dann auch immer vom Kindergarten abgeholt und habe natürlich sie da abgegeben. Da war sie ein Baby und dann sind wir vom ersten Kindergarten weg. Da war sie dann 2, sind dann in den nächsten, in den normalen Kindergarten, würde ich jetzt mal so sagen, gezogen. Und dann war Schule, dann stand sie da mit einer Zahnlücke und hat einen Turnister, so einen riesengroßen, der viel zu groß war für ihren kleinen Körper eigentlich. Und dann war sie auf einmal Schulkind und dann ging es in die 5. Klasse und dann stand sie da in der weiterführenden Schule und jetzt steht sie vor mir und ist wirklich nur noch ein Kopf und ich bin 1,75 und die ist ein Kopf kleiner als ich. Ne? Also das muss man mal, also die wird auch so ein Riese wie ich. Und es ist Wahnsinn, was die für Entwicklung macht und wie erwachsen. Also die redet mich manchmal in Grund und Boden und ich kann wirklich gut reden. Ne? Das ist ja immer auch mein Beruf, aber die übertrifft da wirklich alles. Also man merkt das, die ganzen Entwicklungsschritte, wie sie kombiniert, wie schlau sie ist, dass sie mir einfach haushoch überlegen ist in allem, was sie tut. Es ist Wahnsinn und ich bin sehr stolz auf sie. Ja.
Oh, süß, das ist schön, wenn du so von deiner Tochter redest. Ja, ja. Wenn du sagst, du hast das Gefühl, auch viel verpasst zu haben, weil du berufstätig bist, hast du auch das Gefühl, dass du dadurch anders erzogen hast? Also ich habe das Beispiel bei mir in der Familie, meine Schwester ist auch während der Ausbildung schwanger geworden, hat dann weitergemacht und mein Schwager ist zu Hause geblieben und hat quasi Elternzeit gemacht und auf ihn hat meine Nichte immer ein bisschen besser gehört, weil da eben so dieser Alltag irgendwie da war und meine Schwester immer das Gefühl hatte, oh, wenn ich denn jetzt da bin, dann will ich auch nicht schimpfen und erziehen. So ein bisschen, dann will ich auch die liebe Mama und die positive Mama sein, wenn ich schon so viel nicht da sein kann. Hast du das Gefühl auch gehabt oder?
Also ich bin schon, also ich habe so zwei Seiten, würde ich sagen. Also ich bin sehr freundschaftlich mit meiner Tochter. Also wir haben ein sehr freundschaftliches Verhältnis, auch wenn sie immer sagt, du bist nicht mein Freund, du bist meine Mutter. Das sagt sie mir immer, aber ich finde schon, dass wir ziemlich cool miteinander reden und dass wir eigentlich auch über alles reden. Und das artet manchmal so aus, dass sie mich dann natürlich auch nicht ernst nimmt und dass ich dann die Mutter raushängen lassen muss, damit ich mich durchsetze. Also das muss ich dann schon. Aber sie wartet immer so lange, bis dieser Punkt erreicht ist. Deswegen, ich bin schon sehr locker. Sie hat jetzt auch gefragt, Mama, darf ich am Wochenende zu meiner Freundin? Wir wollen eine blaue Haarsträhne färben. Darf ich das? Denke ich mir, okay, wofür? Macht eigentlich gar keinen Sinn und weiß nicht, ob das gut aussieht. Aber
wie cool, dass sie fragt. Als ich mir das erste Mal mit Freundinnen eine Haarsträhne gefärbt habe, habe ich nicht gefragt. Und meine Mutter ist Friseurin. Das war eine krasse Diskussion dann hinterher.
Ja, das glaube ich.
Das erinnert mich an meine Schwiegermutter. Ich finde die Anekdote richtig cool, weil die kriegen wir irgendwie auf jeder Familienfeier zu hören. Die hat sich damals auch im Jugendalter, also ich glaube, sie war ein bisschen älter, ich glaube, die war 14, aber zu ihrem 14, da war das auch noch eine krasse Sache. Da hat sie sich eine Seite rot und ich glaube, die andere Seite grün gefärbt, also wirklich hier, ne, ab Scheitel, komplett gefärbt. Und dann ist sie damit nach Hause gekommen und ihre Oma, also quasi die Großmutter von meinem Freund, ja, die hat ihr komplett die Haare abrasiert.
Wow.
Erziehungsmethode, ne?
Ja, krass. Alte Schule halt, ne?
Ja. Oh, meine Mutter hat mir einmal die Haare zu kurz abgeschnitten und ich habe so geheult, dass ich einen Tag nicht in die Schule musste, bis ich mich dran gewöhnt hatte. Aber ganz abrasiert hätte sie sich, glaube ich, auch nicht getraut, selbst als Erziehungsmaßnahme nicht. Oh, ja. Heftig.
Ja. Aber meine Mutter hat alles mitgemacht. Also, erinnert ihr euch noch, weiß ich nicht, Läuse oder so? Das ist ja wirklich das Schlimmste, was du haben kannst. Und ich hatte immer so lange Haare und meine Mutter, die hat gekämmt, bis ich, weiß ich nicht, bis meine Augen rot angelaufen sind und ich gar nichts mehr konnte, aber sie hat sie gekämmt, bis alles raus war.
Ja, unser erstes Läuseerlebnis war auch sehr lustig. Natürlich, wann passiert sowas? Samstags abends, wenn alle Geschäfte Apotheken zu haben. Immer. Ja. Da meine Mutter ja Friseurin ist, weiß sie ja, was in dem Zeug drin ist und hat gesagt, Spiritus funktioniert auch. Und dann hat sie mir und meiner Schwester mit Spiritus die Haare gewaschen und mein Vater war zu dem Zeitpunkt noch Raucher und hat immer Witze mit seinem Feuerzeug gemacht und ich dachte nur so, ich will das nicht, ich will nicht, dass meine Haare abbrennen und so. Ich war komplett fertig nach dem Abend, aber
das glaube ich.
Da hat man so Erinnerungen dann wieder auf.
Ja. Jetzt mal die Frage, die uns alle brennend interessiert. Darf sie das?
Was denn?
Ja,
sicher, habe ich gesagt. Ja. Ich bin immer so ein Mensch, wenn es jetzt nicht lebensbedrohlich ist. Und ich denke, meine Tochter ist auch so ein kleiner Schisser. Also ich habe lange Zeit geraucht. In der Schwangerschaft war natürlich eine Zeit, wo ich dann aufgehört habe. Oder dann, als ich dann berufstätig war mit Kind und so, habe ich ganz schnell wieder angefangen zu rauchen. Also ich war lange Zeit Raucher. Und sie stand immer mit erhobenem Zeigefinger vor mir, immer. Und hat immer gesagt, mach das nicht. Ich will das nicht und so. Und irgendwann habe ich dann auch aufgehört. Und sobald sie nur sieht, dass irgendjemand ein Raucher vorbeigeht oder jemand draußen Alkohol trinkt oder so, sie ist immer so der Moralapostel. Ne? Also sie mag es einfach nicht. Sie ist schon. Deswegen habe ich einfach die Hoffnung, dass sie weiß für sich, was einfach gut ist. Klar, irgendwann kommt man auch in das Umfeld und man weiß nicht, was so passiert. Und ich würde ihr nie verbieten, zum Beispiel jetzt, wenn sie jetzt sagen würde, Mama, ich bin jetzt Raucher, habe ich selber gemacht, kann ich nicht verbieten. Ich bin kein Mensch, der irgendwas verbietet. Wenn es jetzt krasse Drogen sind, ja, wir wollen jetzt nicht, ne, so jetzt ausarten, aber ich sag mal so Dinge, wo ich sage, die Fehler habe ich nun mal auch gemacht und sie muss das irgendwie alles auch für sich selber ausprobieren und sei es eine blaue Haarsträhne, dann muss sie das halt machen. Da muss sie halt auch merken, dass das halt doof aussieht. Wir haben jetzt auch diskutiert, weil irgendwie alle bei ihrem Freundeskreis unbedingt einen Pony haben wollten. Mhm. Aber ich sag, hatte ich, fand ich doof, weil wir nun mal auch so krauses Haar haben. Meine Tochter kriegt auch so leicht Locken und so Wellen.
Aber dann ist er auch einfach nicht gerade, selbst wenn man ihn so schneidet, ne?
Ja. Genau, und da habe ich gesagt, das bringt nichts mit dem Pony. Nein, aber sie wollte gerne zum Friseur. Ich sagte, okay, du weißt aber, da musst du den immer nachschneiden, das macht viel Arbeit und so weiter. Gut, aber wir haben es gemacht, sie hat es durchgezogen und jetzt merkt sie halt, okay, war doch keine gute Idee. Ne? Also ich lasse sie dann auch ruhig die Fehler machen, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen die Fehler, die ich überschauen kann und sage, okay, dann muss halt selber auch draus lernen. Deswegen, ja, ich lasse viel durchgehen, ja.
Aber ich glaube, das ist cool. Also ich denke, also ich empfinde das gerade als super, super positiv, weil ich finde, also ich bin zum Beispiel auch der Meinung, dass Kinder einfach ihre eigenen Fehler machen sollten. Natürlich können wir sie warnen und sagen, hey, vielleicht solltest du das nicht machen, aber dass sie trotzdem, wenn es so lange ist, die nicht bedroht, ihre eigenen Fehler machen. Das finde ich cool.
Ja, auf jeden Fall. Also da hatte ich jetzt letztens auch mit Kollegen mal wieder die Diskussion. Ich bin ja Pädagogin und mache ja auch Freizeiten und ähnliche Geschichten zu dem ganzen Thema Nachtruhe. Macht man jetzt eine Nachtruhe auf einer Freizeit oder nicht? Ich habe immer eine Nachtruhe, weil ganz ehrlich, es macht doch keinen Spaß, sich nachts rauszuschleichen, wenn es nicht verboten war. Also das ist sowas, ganz genau, als ob ich das nicht mitbekomme. Und solange sie alle anderen schlafen lassen, dürfen sie das bei mir auch immer machen. Und ich gratuliere jedem, der irgendeine Regel von mir gebrochen hat, ohne dass ich es mitbekommen habe. Aber ich würde mal sagen, das waren nicht so viele. Und auch so Thema Handyverbot und so. Ne? Wenn sie so blöd sind und lassen es mitten im Zimmer liegen, dann wird es halt einkassiert. Aber wenn sie schlau genug waren, es zu verstecken, dann herzlichen Glückwunsch, dann hattest du bei der Freizeit ein Handy. So. Und mal sehr kontrovers, ne? Wie geht man damit um? Was sind da so auch die Hintergründe? Wie überlegt man sich das? Warum, wieso, weshalb man irgendwas macht? Ja,
ja, das ist viel, viel Psychologie, vor allem Erziehung und die Kinder so ein bisschen dahin schubsen, wo man weiß, dass das einfach so das Richtige halt für die sind. Ich merke das halt im Freundeskreis, wenn ich merke, dass eine Freundin, die hat einfach keinen positiven Einfluss, dann versuche ich die ja nicht schlecht zu reden, weil gerade dann ist diese Person einfach noch viel attraktiver, als sie vorher war. Deswegen versuche ich immer, die negativen Eigenschaften dieser Person hervorzuheben und zu sagen, hey, überleg dir das, ne? Sie hat wieder das und das gesagt. Vorher ist öfter mal aufgefallen, dass das nicht so ehrlich war, was sie immer so von sich gegeben hat. Da sage ich, zweifel das mal lieber an und so. Also ich gebe so kleine Impulse, aber entscheiden muss meine Tochter sich alleine. Und man merkt ganz oft, dass alleine Impulse reichen, dass Kinder wirklich dann darüber nachdenken und ihre eigene Meinung dann auch bilden und wirklich Erfahrungen machen und Resultate beziehungsweise ihre Konsequenzen halt daraus ziehen. Ne? Also das ist schon, man muss den Kindern sehr viel Freiraum geben, das auf jeden Fall, immer wieder.
Ja, und es kommt ja auch, also das merke ich auch bei uns in der Familie, tatsächlich auch viel auf den Charakter der Kinder an. Also da kann man ja auch nicht alle über einen Kamm scheren und sagen, man macht mit allen das Gleiche, sondern da muss man auch ein bisschen immer auf die Typen so eingehen und achten. Gibt es denn auch irgendwas mit diesem ganzen Blick auf Beruf und Berufsleben, wo du sagst, das ist was du deiner Tochter mitgeben willst, wo du irgendwie ja ihr ein Bild oder ein Verständnis davon mitgeben möchtest?
Ja, also ich glaube, meine Tochter kriegt ganz viel mit, dass ich sehr fleißig bin und versuche, wie ihr schon sagtet, immer so alles unter einen Hut zu kriegen. Und das wünsche ich mir für sie auch, dass sie in ihrem Beruf, den sie irgendwann mal sich aussucht und sich wirklich aussucht, also wirklich nach ihren Stärken geht und guckt, was ihr Spaß macht, dass sie niemals einen Beruf sich aussucht, den sie nicht mag, sondern wirklich sich darauf spezialisiert zu finden, was macht mir Spaß und da finde ich auch meine Berufung drin. und dass sie von Natur aus dann einfach da reinwächst und alles dafür gibt, um erfolgreich halt auch darin zu sein. Also das glaube ich schon, dass ich ihr das vorlebe, dass ich mir einfach wünschen würde, dass sie auch den Weg geht. Aber ich habe da auch keine Vorstellung. Also sie backt halt sehr gerne und wir haben schon gesagt, oh, wie toll wäre das, du machst später die riesigen Hochzeitstorten und ich vermittel dich immer und so. Ne? Also,
gleich das Familienunternehmen
durchgeführt. Genau, so, ach klar, man macht so Späße darüber und wer weiß, wo die Reise hingeht. Ich würde sie in allem unterstützen, was sie macht und wenn sie später putzen geht. Also wenn ihr das Erfüllung bringt, das ist scheißegal, Entschuldigung, darf ich das so sagen?
Weiß ich ja, nicht. Darfst du bei uns sagen.
Ja, ja. Ne? Das ist komplett egal. Ich denke, sie soll einfach, sie muss ihr Leben lang in diesem Beruf, muss sie klarkommen. Und ja, sie findet nur Erfüllung in dem, dass sie einfach Spaß macht. Und wenn sie sagt, für sie ist Arbeiten nichts, sie geht nur 2 Stunden am Tag arbeiten und dann muss sie halt natürlich auch damit leben, dass das Geld halt nicht so reinkommt, wie sie es wahrscheinlich gerne dann auch hätte. Aber nee, ich gebe ihr alle Freiheiten, die sie braucht und freue mich einfach, ihr dabei zusehen zu dürfen, in welche Richtung es sie dann verschlägt am Ende, ja.
Ja, ist ja auch einfach heutzutage was immer komplizierter wird, weil es immer mehr Berufe gibt, die es auch irgendwie vor 3, 4, 5 Jahren noch nicht gegeben hat. Also ich habe auch schon ein Interview mit jemandem gehört, eine Studentin, die sagte, naja, ich studiere das jetzt, aber wahrscheinlich werde ich in Berufen arbeiten, die wir jetzt noch gar nicht kennen. Und sich da irgendwie zurechtzufinden, merke ich selber auch gerade in so einer Umbruchsphase, irgendwie dann zu gucken, was will ich machen, wie komme ich dann dahin, wie geht das und so. Ist ja auch einfach schwierig. Und wenn man dann so eine lockere Mutter hat, die auch immer mal wieder mit Ideen um sich schmeißt, was da so möglich wäre, ist ja auf jeden Fall sehr hilfreich, kann ich mir vorstellen. Ja,
ja, ich glaube, wir sind so in dem Zeitalter, wo man nicht sagen kann, ich will irgendwann mal das und das werden, weil sich einfach auf dem Lebensweg so viele neue Möglichkeiten eröffnen, dass man einfach immer offen und also mit offenen Augen irgendwie durchs Leben und durchs Berufsleben gehen sollte und jede Chance nutzen sollte und sich halt nicht drauf festlegen sollte. Ne? Also es kann einen noch in eine ganz andere Richtung verschlagen. Und ich, ja, deswegen denke ich, wenn ich sage, ja, derjenige will gern Feuerwehrmann werden, okay, das ist schon mal ein schönes Ziel, aber vielleicht verschlägt es ihn ganz woanders hin. Und ja, er hat halt viele Berufe. Man braucht nicht nur einen Beruf haben in seinem Leben.
Ja, da muss nur tatsächlich, also so ähnlich wie du das auch schon bei der Unterstützung von Alleinerziehenden oder berufstätigen Müttern, einfach der Staat und die Gesellschaft auch einfach nochmal ein paar Gedankenschritte mitgehen. Also das merke ich jetzt gerade auch, dass da noch so alte Gedankenmuster sind, wie das abläuft und wie das dann auch mitfinanziert oder unterstützt wird und so. Ein kleiner Appell an die Politik aus eigener Erfahrung, bitte da nochmal ein bisschen umdenken und mehr für auch die Individualität irgendwie unterstützen und fördern. Dann brauchen wir auch alle unsere Krankenkasse weniger, weil wir alle weniger krank werden, weil wir alle viel glücklicher sind.
Das denke ich auch.
Ich reiß dann mal wieder so in die andere Richtung. Und zwar warst du schon mal an dem Punkt, und es klang ja vorhin schon so, an dem du wirklich einfach gesagt hast, boah, ich schmeiß jetzt alles hin, ich habe gar keinen Bock mehr, reicht so?
Also es gab immer mal Situationen, aber ich glaube, das war eher so im alten Beruf, in der IT, weil ich einfach ein anderes Bild hatte. Wie ich eben schon angesprochen, man möchte irgendwie immer Bestätigung haben. Und ich war auch immer ein Mensch, der viel gearbeitet hat und immer auch irgendwie das Gefühl hatte, dass ich mehr Zeit und Liebe investiert habe in die Aufgaben, die ich gemacht habe, wie zum Beispiel andere. Und ich habe dann aber irgendwann gemerkt, ich finde einfach hier nicht die Anerkennung, die ich einfach gerne gehabt hätte. Ne? Und ich glaube, da gab es ganz oft, und dann natürlich, klar, Kind zu Hause, krank, also so alles, so Partner damals, das ging dann halt auch in die Brüche. Also es gab schon ganz oft so Situationen, wo ich gedacht habe, mein Gott, was machst du hier einfach? Ne? Du bist hier irgendwie alleine. Also ich habe nicht ganz oft das Gefühl gehabt, dass ich alleine bin und dass ich alleine kämpfen muss, glaube ich. Ja, und da habe ich echt gedacht, mein Gott, was machst du dir eigentlich so einen Stress? Aber ich glaube, das hat mich einfach immer nur umdenken lassen und dass ich einfach immer wieder, weil wir eben von dem Thema Familie gesprochen haben, dass Familie so immer das Wichtigste im Leben ist, dass man immer wieder irgendwie Enttäuschung bekommt oder was auch immer von außen, aber dass man seinen Ruhepol halt immer zu Hause hat und dass draußen eigentlich wüten kann, was will, solange einfach die Basis zu Hause stimmt. So, ne? Ja, an dem Punkt bin ich dann aber auch immer wieder zurückgekommen. Deswegen, ja, fand ich meine Niederschläge oder ich sage jetzt mal das, was mich halt so runtergezogen hat, so, wo ich wirklich am Verzweifeln war, hat man dann doch ganz schnell wieder überwunden.
Und würdest du sagen, dass du jetzt in dem, was du jetzt machst, die Anerkennung bekommst, die du dir vorher gewünscht hast, beziehungsweise die dir gefehlt hat? Und wie sieht die so aus? Also jetzt mal unabhängig davon, dass Brautpaare dich bezahlen?
Ja, genau. Also unabhängig von der Bezahlung. Ich glaube, das kann ich bei Brautpaaren, finde ich das schon toll. Klar, wenn die glücklich sind, aber das ist halt ja ein Hochzeitstag. Ich glaube, da kann einiges passieren, um die wirklich runterzuziehen. Deswegen kann man die nicht so als Maßstab nehmen. Ich glaube, richtig Anerkennung habe ich erst empfunden, als ich mit der Trauerarbeit angefangen habe und die ersten Trauerreden gehalten habe. Ne? Da gibt es ja auch einige, die sagen, die wollen nicht unbedingt einen Pastor da stehen haben, die wollen eine personalisierte Rede haben. Und wenn man dann Hinterbliebene vor sich hat, nachdem man diese Rede gehalten hat und die einen anlächeln nach dieser Rede, obwohl die wirklich in Tränen ausgebrochen sind und wirklich es denen nicht gut geht und man von denen dann noch eine Dankeskarte bekommt oder so, ich glaube, das ist, mehr Anerkennung geht nicht. Und ich weiß, dass ich, auch wenn die nichts sagen, dass ich trotzdem, ohne dass die was sagen, dass ich denen geholfen habe. Und das reicht mir an Anerkennung. Also ich brauche kein Händeschütteln und sagen, hey, das hast du gut gemacht. Brauche ich nicht. Ich spüre die Anerkennung, wenn ich mit Menschen zusammenarbeite, Trauerarbeit, auch mit Brautpaaren, spüre ich das einfach und das reicht mir vollkommen.
Ja, das ist so ein Gefühl, ne? Also das muss ich aus meiner Arbeit auch sagen. Das Beste war mal eine Mutter mit zwei Jungs mit Asperger-Autismus nach einer 14-tägigen Sommerreise. Und die Mutter hat mich angerufen und gesagt, was haben Sie mit meinen Jungs gemacht? Die haben ihr ganzes Leben noch nie so viel mit mir geredet wie nach dieser Freizeit, was sie mir nicht alles erzählen und zeigen wollten. Schön. Und da habe ich so gemerkt, also das war auch echt eine anstrengende Freizeit und die ist mir im Ganzen gar nicht so gut in Erinnerung geblieben. Aber allein, dass sie für diese beiden Jungs einen positiven Effekt hatte, hat alles andere, was irgendwie dumm gelaufen ist und worüber ich mich geärgert habe und wo ich echt hinterher fast überlegt habe, meinen Beruf an den Nagel zu hängen, echt wieder wettgemacht. Und ich habe so gedacht, oh, dafür hat sich das dann gelohnt. So, also dieses,
ja, verstehe ich voll. Ja, verstehe ich voll. Nee, man macht, klar, das ist auch alles nicht immer, man hat natürlich ganz viele tolle, ich habe auch wirklich eigentlich fast nur die tollsten Brautpaare irgendwie, also ich habe natürlich ganz viele, ich glaube, weil das Thema freie Trauung, Hochzeitsplanung, weil es einfach so modern ist, denke ich, dass ich auch viele moderne Brautpaare halt habe, die einfach auch sehr locker sind, aber man hat natürlich auch zwischendurch mal welche dabei, die sind halt schon schwierig. Ne? Und dann gibt man trotzdem alles und bleibt trotzdem immer freundlich und am Ende weiß man, man hat seinen Job trotzdem gut gemacht. Ne? Also egal wie anstrengend das dann halt auch war und wie oft man sich dann innerlich doch aufgeregt hat über den einen oder anderen Spruch oder was. Ja, ich glaube, wenn man immer mit Herz und mit Liebe dabei ist, da kann viel passieren. Ne? Vor allem so als Selbstständige, das ist halt, Evie Events ist halt wie mein Baby, wie mein zweites Kind. Ne? Das habe ich halt großgezogen, will ich jetzt nicht sagen, es ist halt auch noch nicht so groß, aber wir sind halt im Aufbau, wir sind im Wachstum und ich merke, dass ich so viel Liebe und Herzblut da reingebe und da kommt halt auch mal was Blödes zurück, das kann passieren, aber ich merke immer, je mehr Liebe ich reingebe, desto mehr kriege ich auch einfach zurück. Das ist bei meiner Tochter genau dasselbe, bei meinem Partner, Menschen an der Kasse, wo ich sage, mein Gott, die guckt jetzt aber traurig, lächelt sie doch mal an und dann kriegt man auch ein Lächeln zurück. Also es ist immer das, was man nach außen trägt, das kriegt man eines Tages dann auch wirklich wieder zurück, in jedem Lebensbereich, ja. Und das ist das, was Anerkennung genug ist, ja.
Ach, das hast du schön gesagt.
Ja, finde ich auch.
Ja.
motiviert uns alle, ja, auf jeden Fall.
Und nimmt mir schön, die nächsten beiden Fragen hinweg.
Ja? dann mache ich einfach weiter. Würdest du sagen, dass entweder, also durch deine Selbstständigkeit sich auch so dein Blick und dein Sein, vielleicht auch dein Charakter irgendwie verändert hat? Hat sich dadurch irgendwas, ja, sei es jetzt positiv, negativ, ist es irgendwie anders als vorher, jetzt unabhängig von dem Zeitfaktor?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, ich bin irgendwie ein ganz anderer Mensch geworden. Ich bin viel ruhiger geworden, auch wenn eigentlich eine ganz andere Verantwortung auf einen lastet. Ich weiß noch, im Winter saß ich da und irgendwie im Dezember war so ein bisschen Pause. Klar, ist auch Saisonende, es sind jetzt keine Hochzeiten großartig mehr und man freut sich ja dann einfach auf die neue Saison. Da war es ja auch noch nicht so mit Corona und sowas alles. Aber ich saß im Büro und dachte mir, mein Gott, ist das ruhig, das ist aber schlecht. Und ich hatte noch nicht so viele Buchungen für dieses Jahr, schon einige, aber ich habe mir gedacht, mein Gott, was machst du jetzt? Da habe ich echt ein bisschen Panik bekommen. Aber ich habe gedacht, komm, warte mal ab. Und es kam ja dann auch dann irgendwann, dass ich mir überlegt habe, was hast du doch für ein ruhiges Leben auf einmal. Ne? Auch das hat dich halt nicht außer Ruhe gebracht. Also es war für mich immer ein Stress. Stress, berufstätig zu sein im Angestelltenverhältnis. Ich musste auf die Uhr gucken, ich musste pünktlich im Büro sein, ich musste pünktlich mein Kind abgeben, ich musste pünktlich Feierabend machen, damit ich pünktlich mein Kind wieder abholen kann. Mein Kind hat Hunger, wenn es nach Hause kommt, wir müssen noch Hausaufgaben machen. Also ich habe wirklich so, letztes Jahr, da war sie, ist sie 10 geworden, also kurz bevor sie 10 geworden ist, das heißt eigentlich fast 10 Jahre habe ich im puren Stressmodus gelebt. Und nachdem ich gesagt habe, IT mache ich nicht mehr, ist die Ruhe eingekehrt. Ich hatte zwar auch Stress, weil beruflich, weil klar, ne, man will ja dann noch mehr leisten, man hat ja jetzt auch noch mehr Zeit dafür. Auf jeden Fall hat es mich zu einem anderen Menschen gemacht, weil ich einfach diesen Druck nicht mehr verspüre. Einen anderen Druck, aber nicht mehr so heftig. Und das hat mich einfach ruhiger gemacht. Ich bin noch selbstständiger geworden. Klar, das ist was ganz anderes. Viele haben, man muss auch sagen, man geht aus dem Berufsleben raus, IT, und man hat natürlich von dem Umfeld auch Eindrücke. Viele sagen, hast du denn so viel zu tun? Was willst du denn den ganzen Tag machen? Und man denkt dann, ich werde ja wohl in der Lage sein, meinen Tagesablauf zu strukturieren. Die denken wirklich alle, man steht dann um 11 Uhr auf. Und dann arbeitet man 2 Stunden und dann ist halt auch schnell wieder Feierabend. Und
wenn man so dann so viel Geld verdienen würde, aber das ist ja dann doch nicht so. Also hinter so einer Hochzeit steckt ja auch einiges, was man dann organisieren muss. Ja.
Genau, ja, das ist halt, es ist einfach so viel Arbeit und ich bin so erfüllt, wenn ich sonntags gucke ich immer abends in meinen Terminkalender und mache dann so einen Wochenplan fertig mit den ganzen Terminen, die ich für nächste Woche habe. Und ich denke immer, mein Gott, wie abwechslungsreich ist diese Woche wieder. Ne? Es ist jeden Tag was anderes. Den einen Tag weinst du, weil du bei einer Trauerfeier bist. Den anderen Tag sprichst du hier mit euch im Podcast. Morgen lerne ich wieder ein neues Brautpaar kennen. Also es ist immer irgendwie, es ist einfach nur toll. Und ich glaube, dadurch, dass mein Leben sich so verändert hat, mein Beruf, habe ich ja eine ganz andere, ruhigere, gelassenere, freundliche, offenere Art als vorher.
Oh, schön.
Ja, was waren denn so deine größten Herausforderungen? Also wo würdest du echt sagen, boah, das war schlimm?
Schlimm? Also ich glaube, wenn man vor so einem Problem steht, dann ist das immer schlimm. Mhm. Wenn man so im Nachhinein darauf zurückkommt und das nochmal betrachtet, dann denkt man sich, ach komm, stell dich nicht so an, eigentlich war das doch gar nicht so schlimm, ne? Also ich hatte immer irgendwie Herausforderungen. Ich bin so ein Mensch, ich komme immer sehr schnell aus meiner Komfortzone raus. Ich bin ja damals von Düsseldorf nach Minden, kannte da keinen, außer die paar Leute, die halt so meinen Ex-Freund irgendwie umrundet haben. Bin dann da auch erstmal nebenbei jobben gegangen und so weiter, um natürlich Geld zu verdienen. Bin da immer neuen Situationen, neuen Menschen ausgesetzt gewesen. Und wenn man klar davor steht, dann denkt man, oh mein Gott, ne, was hast du dir denn da schon wieder angetan? Oder ich weiß noch, wie ich meine erste Hochzeitsrede gehalten habe, 150 Leute in der Scheune und zum Einzug der Braut spielte natürlich Musik und ich stand dann da mit meinem Mikro in der Hand und die Musik wurde leiser, das heißt, hieß für mich, okay, du musst gleich reden und ich stand da und ich denke, bist du bescheuert? Was machst du hier?
Gut, also Zeit solche... dafür so 3 Sekunden, bevor es losgeht.
Ja, so. Und danach wusste ich aber, dass ich auch nichts anderes mehr machen will in meinem Leben. Also nach dieser Rede, ne, wusste ich das einfach. Also das war, ich bin immer so ein Mensch, der aus seiner Komfortzone rausgegangen ist. Dann mal eben schwanger geworden, wie ich eben ja schon sagte, in der Ausbildung, stehst vor einem neuen Problem. Manchmal habe ich auch das Gefühl, es gibt halt auch so Tage, kennt ihr bestimmt auch, wo so 5000 Probleme auf einmal auftauchen und du denkst, boah, was ist das denn jetzt? Ne? Jetzt habe ich aber keine Lust mehr vor Herausforderungen. Ja. Ne? Sonst macht mir das ja nichts aus, aber heute habe ich irgendwie keinen Bock da drauf. Deswegen, rückwirkend betrachtet, war gar nichts wirklich schlimm. Klar war das eine Herausforderung mit einem Baby. Also Maja, meine Tochter, ist auch 2-mal oder 3-mal die Nacht wach geworden. Milch, wickeln, dann morgens raus, durch die Gegend fahren, um das Kind abzugeben, dann Ausbildung. Also ganz oft, dass ich während der Berufsschule abgeschrieben habe von der Tafel und eingeschlafen bin dabei. Also ich glaube, das war schon 1,5 Jahre, die Ausbildung dazu machen, das war schon hart, ne? Wenn das Kind halt nicht durchschläft, ja. Aber sonst würde ich sagen, wir haben das Haus hier, in dem wir wohnen, haben wir vor 2,5 Jahren gekauft. Und wir mussten ja alles renovieren und wir waren ganz alleine, mein Mann und ich. Wir haben alles alleine renoviert, mussten Böden schleppen, wir mussten den Umzug machen.
Noch was Zusätzliches, also, zu deinen ganzen Baustellen, auch noch ein Haus renoviert war so nebenbei.
Ja, gut, das haben wir außerhalb der Saison gemacht, das war da nicht so schlimm, da war ja auch nicht so viel zu tun. Aber das war, glaube ich, auch, das war sehr belastend, weil ich wirklich auch Schmerzen hatte. Also ich habe das auch gemerkt bei Frauen, die halt auch viel schleppen. Das merkst du halt so im unteren Bereich, so Gebärmutter und so. Gut, ich wusste, ich will keine Kinder mehr und ich weiß auch nicht, was da alles kaputt gegangen ist. Aber ich habe gemerkt, das zerrt, das war 2-3 Monate Dauerfeuer, ne, renovieren und Böden. Und also es war jetzt nicht wirklich, dass wir Wände kaputt schlagen mussten, aber war schon für mich schon sehr viel. Man ist es ja auch nicht gewohnt. Ne? Und dann auf einmal so viel und dann fette Schränke und Couch und so schleppen, das war, klar, wir wollten Geld sparen. Ne? Wir wollten jetzt kein Umzugsunternehmen haben. Wir machen das schon alleine, ne? Ist doch kein Problem. Wir sind ja zu zweit. Also da hatten wir auch ganz oft Streit, weil es einfach so belastet hat, ne? Weil es einfach schwer war. Das war auch eine Herausforderung, aber nach jeder Herausforderung, das hört sich blöd an, aber ich finde, man darf ja auch stolz auf sich sein, dann klopft man sich halt auch auf die Schulter und sagt, hey, auch das hast du wieder gemeistert. Ne? Also,
ja, auf jeden Fall. Also das ist ja auch sowas, ne? Das ist, glaube ich, sowas, was in unseren Köpfen gerade hier in Deutschland so drin ist, so Eigenlob stinkt. Ja. Aber warum? Man darf doch mal stolz auf sich sein, wenn man was geschafft hat und wenn man was hingekriegt hat. Also als ich zum Beispiel mein erstes richtiges Bett in meiner Wohnung hier in Hamburg gekauft habe, da habe ich mir auch irgendwo ein Auto geliehen und das wirklich komplett alleine aus dem Möbelhaus in dieses Auto und von dem Auto bei mir in die Wohnung gebracht. Und das war echt schwer. Das hatte ich gar nicht gedacht und sperrig. Und das war dann irgendwann oben und ich dachte, wie hast du das hier hochgekriegt? Ich weiß es nicht. Ja. Aber man darf ja auch bei so Kleinigkeiten oder auch größeren Sachen und so, man darf ja stolz auf sich sein und sagen, boah, krass, das hast du gut gemacht. Weil wenn wir das nicht machen, wie soll das denn dann jemand anders machen?
Ja, also, das stimmt. Ja. Man sollte sich viel öfter positiv zusprechen. Ne? Klar, ich habe mich heute Morgen wieder erwischt. Da bin ich, montags gehe ich immer vormittags einkaufen und dann bin ich an diese riesen Fensterfront von diesem Discounter da vorbeigelaufen und gucke so im Spiegel, mein Gott, hättest du dir auch heute Morgen ein bisschen mehr Mühe geben können, so beim Anziehen und Richten und so. Ne? Und da habe ich mir aber auch im selben Moment gedacht, mein Gott, jetzt mach dich doch nicht selber wieder fertig, ne? Ist doch egal, du siehst schon gut aus, ist schon in Ordnung. So, ne? Also man sollte sich viel öfter auch Liebesachen sagen, statt immer an sich selber rumzumäkeln, ja, das stimmt.
Ja, weil es gibt einfach viel zu viele, die es für einen machen. Also die, was auch immer jetzt, also es gibt ja gerade so vieles, was wir in den Medien mitbekommen, egal um welche Personengruppe es geht, wir alle gehören irgendwie zu einer Personengruppe, die das schon mal erlebt hat und die schon mal einen mitbekommen hat, sei es rassistisch, sei es antireligiös, sei es gegen Dicke, gegen Kleine, gegenüber Große, was auch immer. Und einfach zu sagen, also ich muss ja schon bei mir anfangen, lieb zu mir und zu allen anderen zu sein. Und dann ändert sich auch was an dieser Situation, weil dann nämlich die, die so einen Scheiß reden, alleine dastehen und dann auch mehr auffallen und nicht mehr in der Masse untergehen.
Ja, da hast du vollkommen recht. Das sollte man bei sich selbst anfangen und auch nicht so kritisch mit dem Umfeld sein. Also ich versuche das auch immer. Ich habe aufgehört, mich als Maßstab zu nehmen. Das habe ich früher ganz oft gemacht, dass ich sage, wenn ich das leisten kann, dann kann das jeder. Hört sich überheblich an, aber es ist einfach nur mal so. Das braucht auch nicht jeder. Es muss sich nicht jeder diesen Stress antun, den ich mir all die Jahre aufbürde. Muss keiner. Und ich beneide Leute, die in Ruhe mal entspannen können, die Füße hochlegen und sagen, ich ziehe jetzt 2 Wochen Urlaub durch. Ich sitze da schon wieder mit meinem Notizbuch und mache mir schon wieder Gedanken. Ich kann das halt nun mal nicht. Aber so ist jeder unterschiedlich. Deswegen sollten wir auch unserem Umfeld gegenüber nicht so kritisch sein. Und leben und leben lassen.
Ja. Ach, das sagst du schön.
Sehr schön. Das ist doch ein mehr oder weniger schönes Schlusswort, weil du bekommst natürlich auch noch die Gelegenheit, dich in unserer Kategorie Quatschfragen auszutoben. Auch wenn es mit dir ein schönes, heiteres Gespräch war und wir, glaube ich, gerade durch die letzten Worte alle sehr beschwingt und positiv gestimmt in den Tag, in den Abend, in was auch immer wir jetzt nach dieser Folge tun gehen. Aber natürlich stellen wir dir auch noch jeder eine Quatschfrage, die du beantworten darfst. Und vielleicht fängt Julia an.
Julia muss immer anfangen.
Dann fange ich an.
Ja.
Okay, dann fange ich an. Und zwar lautet meine Frage, wie würde der Titel deiner Autobiografie lauten?
Oh Gott. Das ist echt eine gute Frage. Meine Autobiografie, da denke ich ja noch nicht drüber nach, weil ich denke, da habe ich noch ein paar Jahre für Zeit, ne? Man will ja auch ein dickes Buch dann füllen und nicht nur so ein dünnes. aber ich denke,
ja, wobei bei dem, was wir heute schon von dir gehört haben, würde es ja schon ein paar Seiten haben. Ne?
Also ja, doch, so ein paar. Ja, das stimmt. Da ein bisschen Inhalt wäre schon da. Aber ich glaube, ja. Ich glaube, mein Buch würde heißen Und sie wollte Menschen glücklich machen. Ich glaube, das beschreibt das. Ich glaube, das beschreibt einfach meinen Job auch als Hochzeitsplanerin bzw. Eventplanerin und Rednerin für besondere Anlässe. Ich glaube, das ist das, was meine Intention ist, auch was meine Familie angeht, meine Tochter und mein Mann. Und ich glaube, ja.
Ach, wie schön.
Das ist so schön.
Das ist richtig cool, weil hier auch nochmal die kleine Werbung. Der Podcast von Melina heißt Es war einmal und jetzt mit dem Satz und sie wollte Menschen glücklich machen, finde ich, ist das ein schöner Rahmen.
Ja, schön. Tolle Frage. Ja, vielen cool. Dank.
Ja, ich habe auch noch eine. Meine geht in eine etwas andere Richtung. Nicht ganz so philosophisch schön.
Wie so oft.
Wie so oft, ja.
Ich denke mir zu Hause immer, oh, und Julia hat bestimmt wieder so eine total krass witzige Frage und ich weiß immer nicht, was ich für eine Frage schreibe.
Aber ich muss auch sagen, ich halte das so bis zur letzten Sekunde durch und dann bin ich so, oh mein Gott, ich habe keine Frage. Und dann fallen mir so 13 ein und dann schreibe ich mir mal ein paar auf und dann nutze ich die so. Deine Frage ganz speziell, an die habe ich mich jetzt heute auch schon setzen müssen und ich wüsste die Antwort nicht, aber uns interessiert ja auch nicht meine Antwort, sondern deine. Du darfst für den Rest deines Lebens nur noch eine Farbe tragen. Welche wäre es?
Oh Gott. Ich weiß es. Das ist echt langweilig, aber es wäre schwarz, weil es mich einfach schlank macht. So.
Ja. Ja, und für deine Jobs natürlich auch für beide Gelegenheiten passt. Ne?
Ja, mit auf
Pink
jeden Fall.
Auf einer Trauerfeier wäre jetzt natürlich auch ein bisschen.
Nee, also Business ist immer Business. Schwarz ist immer Business, passt eigentlich zu allem. Ja, das stimmt.
Och Mensch, ich dachte, da kommt mehr raus.
Nee, du, tut mir leid, da bin ich total, vor allem was Klamotten angeht, total einfallslos, am besten schwarz. Deswegen, das Einzige, was mich bei Hochzeiten nervt, ich liebe Hochzeiten über alles, aber das Einzige, was mich nervt, sind die Kleider, die ich tragen muss, damit ich schick aussehe. Ich Das ist wirklich jedes Mal ein Kampf. Ja,
mit ab mir jetzt selber. Nur noch Start.
Ja, haben wir es natürlich bei der Kirche dann immer ein bisschen einfacher, wenn wir vorne stehen, weil wir dann einfach, also auch selbst ich als Diakonin, wenn ich das machen darf, einfach eine weiße Albe anziehe oder die Pastoren dann eben Talar. Da muss man sich nie Gedanken über seine Klamotten machen, nur über die Schuhe, die unten drunter rausgucken. Da muss man immer überlegen. Aber ansonsten ist das tatsächlich egal, was da drunter ist. Das hat auch seinen Vorteil.
Auf jeden Fall.
Bei mir würde es auch dann spätestens an der Hose scheitern. Also so Oberteile kann man sich ja alles möglich überlegen, aber ich glaube nicht, dass mir eine pinke Hose steht oder eine türkise oder so. Ja.
Man weiß es nicht, vielleicht.
Es gab mal, also warum ich diese Frage habe, vielleicht könnt ihr ja mal alle schönen Appell, ich glaube, das war RTL, schönen Appell an RTL aussprechen. Es gab da mal so eine Doku oder ich weiß auch nicht, was das war, Reality-Show, was auch immer, mit einer Frau, die nur grün getragen hat. Das ist super witzig. Also wenn ihr mal Zeit habt, guckt mal nach dieser Frau, die nur grün getragen hat.
Cool.
Respekt an die Frau.
Ja
gut, ja, wenn man auch noch Facetten tragen kann.
Und nee, die hat so ein ganz krasses Grün. Also ihr Haus war auch so ein Giftgrün, also wirklich so ein okay,
Grün wäre jetzt auch wirklich
krasses Grün.
Ah, schwierig. Aber ja, vielen, vielen Dank, Melina, dass du dir Zeit für uns genommen hast und so viele liebe Sachen erzählt hast. Und schaut gern mal bei dir im Podcast vorbei, alle, die uns heute zuhören. Oder auch
alle, die heiraten wollen.
Genau, ne? Wir machen ordentlich Werbung und verlinken alles Mögliche, was wir zu dir verlinken können, auf unserer Instagram-Seite zu der Folge. Genau. Und wir sind ja auch beide noch bei dir im Podcast zu Besuch. Das heißt, ihr könnt auch habt auch Gelegenheit, da reinzuhören und uns nochmal zu hören.
Ja. Ein paar ganz andere Teile als die, über die wir hier sprechen.
Ja, waren auf jeden Fall super interessante Podcasts. Wir haben euch ja in meinem Podcast wirklich so auf euren Kern kennengelernt. Und es war so spannend, eure Persönlichkeiten so herauszuhören. Und ja, ganz tolle Folgen und die kommen auch ganz bald online.
Sehr cool. Schön, dann freuen wir uns und hoffen, dass wir uns wieder hören, wiedersehen und wünschen allen jetzt ganz viel Spaß bei dem, was auch immer sie jetzt weiter tun.
Ich sag nochmal lieben Dank, Melina. Ich denke, du konntest uns allen ein Lächeln ins Gesicht zaubern und hast damit deine Autobiografie vollkommen erfüllt. Danke und bis bald.
Ja, ich danke euch. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.